Das ist der ICF Basel Podcast.
So gut. Also, so wollen wir zusammen einsteigen. Und zwar wollen wir wirklich einsteigen. Worship, hat es zu tun mit Worship-Songs oder hat es zu tun mit der inneren Haltung, die ich habe? Und ich sage, Worship ist nichts zu tun mit Songs. Ganz eine krasse Aussage. Ich hoffe, die Worship-Band kommt aber nicht in den Hals. Aber ich möchte euch ein paar Sachen vorlesen vom Worshipper aller Zeiten, vom David, was der gesagt hat. Psalm 29,2. Ehrt seinen wunderbaren Namen, werft euch vor ihm nieder in seiner herrlichen Pracht. Oder Psalm 66,4. Alle Völker der Erde werden dich anbeten. Sie werden dich preisen und deinen Namen besingen. Oder Psalm 7,18. Ich will den Herrn für seine Gerechtigkeit preisen. Zur Ehre seines Namens singe ich einen Psalm. Für ihn, den Herrn, den Höchsten. Und Psalm 50. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Psalm 34. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Und dann noch der letzte. Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir. Lobe seinen heiligen Namen. Also David hat gesagt, auch wenn ich keine Gitarre habe, wenn ich kein PA habe, wenn ich kein Schlagzeug habe, ich will Gott einfach anbeten. Egal mit dem, was ich habe. Ich habe Luft in meiner Lunge, also kann ich ihm anbeten, kann ihm Danke sagen. Und unsere Berufung ist schon, ihn anzubeten. Im Kolosser 1,16 lesen wir, durch ihn, das ist Jesus gemeint, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn, und manche Übersetzungen sagen auch, zu ihm erschaffen worden. Wenn ich dich frage, wenn du Jesus kennst, wenn du dich als Christ bezeichnen oder als Christin, wie würdest du deinen Glauben umschreiben? Was würdest du jemandem sagen, der dich fragt, was macht denn dein Glauben eigentlich aus? Was würdest du dieser Person sagen? Einige tun vielleicht so begründen, ja, ich fühle ein moralisches Leben. Jemand sagt vielleicht, ja, ich habe eine Leidenschaft für sein Reich, für Jesus. Vielleicht sagt jemand, ja, ich versuche ein sündloses Leben zu leben. Jemand sagt, ich suche alle Gesetze einzuhalten. Ich versuche im Alltag ein überzeugender Christ zu sein und ich möchte, dass eine Person pro Jahr in meinem Umfeld Jesus als Herr und Retter kann erfahren. Vielleicht tust du so den Glauben, den du hast, zu Jesus beschreiben oder was aus dem Glauben rauskommt. Ich sage dir eigentlich etwas noch viel Tieferes. Das ist alles nicht schlecht, sicher nicht. Aber ich glaube, es geht um etwas ganz anderes. Ich würde es so bezeichnen. Wenn mich jemand fragen würde, warum glaubst du an Jesus, würde ich ihm sagen, es geht um eine Liebesbeziehung. Es geht darum, dass da eine Beziehung ist zwischen Jesus und zwischen mir. Ich bin ein Produkt von Gottes Liebe, darum bin ich geschaffen worden. Er will mich, er sucht den Kontakt zu mir. Im Garten Eden angefangen, dort haben wir es aber verdoppelt. Dort haben wir es nicht gut gemacht. Und dann hat Gott gesagt, okay, komm, auf dieser Wüstenwanderung, ich will bei euch im Zelt innen wohnen. Hast du schon mal gezeltet? Weißt du, wie eng und nach das das ist? Und in der Schweiz ist so ein Zelt ein Zelt. Du hörst immer, wer neben dir schläft, du schnarchelst, du was dir reden, dann hörst du alles. Und André und ich in Amerika waren, sind wir an einen Zeltplatz gekommen. Und haben gesagt, komm, wir gehen zu hinten, wir waren noch jung, so ein bisschen flitterwochenmässig. Da weißt du, von was ich rede. Ganz weit hinten sind wir auf dem Zeltplatz. Und dann sind wir wandern. Und als wir zurückkommen, und du musst wissen, das war kaum ein Zelt auf diesem Zeltplatz. Als wir zurückkommen, merken wir, 2 Meter neben unserem Zelt steht ein anderes Zelt. Dann denkst du, ja super. Also. Im Zeltle hörst du, also Gott hat gesagt, ich möchte so nah sein bei euch. Ich möchte euch hören, ich möchte euch flüstern hören. Ich möchte bei euch sein, dann hat mir ein Tempel bauen. Und irgendwann, wo Jesus da ist, im Kreuz ist gehangen, ist im Tempel, dass der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen. Warum? Es geht um eine Liebesbeziehung. Gott will nach sein bei dir und bei mir. Es geht darum, dass er dich spürt, dass er dich hört, dass er mit dir unterwegs sein kann. Und das sagt Jesus so. Im wichtigsten Gebot, wo sie ihn fragen, Jesus, in all diesen Gesetzen, die wir haben, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Also Jesus sagt hier auch, Freunde, es geht um eine Liebesbeziehung. Es geht darum, dass wir unsere Liebe zu Gott Ausdruck geben können und mit ihm unterwegs sein können. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Und das Wichtigste ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also es geht nichts um Wichtigeres als das. Und das ist für mich Worship. Worship ist für mich eigentlich eine Liebe pur. Worship drückt aus meine Beziehung zu Jesus. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann kommt ein tiefer Frieden in unser Leben rein, wo ich denke, das ist der grösste Segen, den wir überhaupt haben können. Das kannst du nicht mit Geld aufwiegen. Wir lesen in Philipper 4,7, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das sind zusammen. Eine Beziehung ist ja immer zusammen. Vorletzt hat mich Andrea gefragt, wir sind ja auch gleich, nicht, dass du im gleichen Jahr geheiratet hast. Wir sind schon gleich 28 Jahre geheiratet. Und manchmal fragt mich so zwischendurch eine Frage, auf das erwartet sich Leute, liebst du mich eigentlich noch? So nach 28 Jahren. Und meine Antwort ist immer die gleiche. Natürlich. Weißt du, die sonst lieben, außer dir? Und dann frage ich auch, und du? Liebst du mich eigentlich noch? Und ich sage, ja klar, wer denn sonst? Hinter dieser Frage steckt aber viel etwas Tieferes. Sie fragt nämlich, liebst du mich auch noch, wenn ich ablehnend mich dir gegenüber verhalte? Liebst du mich auch noch dann, wenn ich hässig bin? Liebst du mich auch noch dann, wenn ich deine Erwartungen nicht erfülle? Liebst du mich auch noch dann, wenn ich dich mit meinen Worten verletze? Liebst du mich auch noch dann, wenn ich Fehler gemacht habe? Liebst du mich auch noch dann, wenn? Und ich glaube, in dieser Beziehung zu Jesus stellen wir ähnliche Fragen. Wir sind manchmal unsicher, wenn wir Jesus die Frage stellen, Jesus, liebst du mich eigentlich noch? Auch wenn ich das gemacht habe. Und das habe ich auf die Reihe bekommen. Und hier habe ich jemanden verletzt. Und dort habe ich nicht richtig gehandelt. Und hier habe ich ein Problem gehabt. Und hier und da und dort. In unserer menschlichen Natur steckt das tief drin, die Unsicherheit. Liebt mich jemand wirklich bedingungslos, trotz meiner Fehler und Kanten und Ecken, die ich habe? Einfach so. Und darum denke ich, tun wir Gott anbeten. Das ist eine Liebesbeziehung, die da beherrscht, weil wir wissen, er hat gesagt, schau, ich habe euch zuerst geliebt. Das heisst, ich habe keine Erwartungen an euch. Wenn er sagt, ich habe euch zuerst geliebt, heisst das aber auch, ich habe keine Bedingungen an euch. Sondern ich schenke euch meine Liebe, egal wie dumm und blöd es ihr tut. Ich liebe euch. Und darum tun wir ihn anbeten. Und darum sagen wir, das Christentum ist eigentlich, unsere Religion ist eine singende Religion, ist ein singender Glaube, weil es eben um Liebe geht. Von Herzen, von Seele, mit ganzem Verstand, mit allem, was wir haben. Und das spielt keine Rolle, wie du dich fühlst, es spielt keine Rolle, wie es dir geht, es spielt keine Rolle, was du gerade für einen Mut drin bist, sondern anbeten ist immer eine Entscheidung von meinem Herz. Ich will in die Liebesbeziehung eintreten, auch wenn ich weiss, in meinem Leben ist nicht alles immer super gut. Und alles ist cool und ich habe mein Leben im Griff. Überhaupt nicht. Lieb Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was du hast. Lieb ihn. Das ist für mich eben Worship pur. Und interessanterweise hat der David, der Psalm am Anfang mit durchgelesen hat, das hat er gecheckt. Er hat nämlich Vorbereitung gemacht, für den Tempel zu bauen. Das lesen wir erst in Chronik 23. Und schauen wir mal, ob er die Liebesbeziehung gecheckt hat und wie er es umsetzt. David bestimmte, 24'000 von ihnen sollen die Arbeiten am Haus des Herrn beaufsichtigen. 6'000 die Aufgaben von Schreibern und Richtern übernehmen. 4'000 als Torhüter arbeiten und weitere 4'000 den Herrn mit den Instrumenten, die ich anfertigen ließ, preisen. Das ist schon ready, das ist ja krass. Wow. Also der letzte Ding hat mich umgehauen. Also er hat gesagt, hey, okay, der Tempelbau, das ist mehrere Jahre gegangen. Das war nicht so ein Projekt von 1, 2, 3 Wochen. Da hat man über Jahre mit diesem Tempel gebaut. Und er sagt am Schluss, schau, ich habe 4'000 Worshipper, die Tag und Nacht ihn anbeten. Und das Preisen, ganz am Schluss, das Wort, das nennt sich im Hebräischen übersetzt Halal. Und Halal bedeutet, ich rühme Gott, ich preise ihn, ich juchze, ich rufe laut, ich schreie, ich tue mich nicht scheuchen, ungewöhnlich zu reagieren. Der David ist nackt vor der Bundeslade getanzt. Er hat sich nicht gescheucht. Sein Worshipper-Herz Ausdruck gegeben dem riesigen Gott gegenüber. Tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit zu zeigen. Was wir in dieser Celebration machen wollen, ist, ihn immer wieder anbeten. Und wir möchten mit dir bitten, aufzustehen und wir singen den Song Jahwe. Der Jahwe-Gott, der, wo du jetzt kannst, wirklich mit dem Halal einfach ihn loben und preisen. Er hat es verdient, dass wir ihn anbeten. Er hat dich geschaffen, einzigartig und wunderbar. Was wir jetzt machen, ist unsere Liebesbeziehung zu ihm in diesem Song ausdrücken und sagen, dir gebührt alles. Ja, wir erheben dich wirklich, Jesus, mit allem, wo wir sind. Wir danken dir, wir loben dich, wir erheben deinen Namen, weil du würdig bist, anbetet zu werden, weil du uns geschaffen hast und du uns zuerst geliebt hast. Darum müssen wir unsere Liebe dir gegenüber einfach erneuern und wieder bekräftigen. Amen. Amen. Wow. Geben wir Jesus einen Applaus. So gut. Du darfst einen Moment abhocken, wir kommen dann später nochmal zum Worship. Erster Punkt war, wir sind berufen, Gott anzubeten. Der zweite Punkt ist, in Höchst und in Tiefst. Wir lesen eine interessante Stelle in der Apostelgeschichte, und zwar Apostelgeschichte 16, Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Hey, was ist passiert? Du musst wissen, der Paulus und der Silas waren unterwegs, sie haben Gott erzählt, was Jesus da hat am Kreuz. Und wir haben sie ins Gefängnis geschickt für das. Wir haben sie eingesperrt, wir haben sie geschlagen, wir haben sie gefoltert. Es war nicht lustig, damals im Gefängnis innen zu sein. Und das haben sie gemacht, trotzdem, dass sie in der Kette waren, trotzdem, dass es nicht gut gegangen ist. Ich könnte mir vorstellen, trotzdem, dass sie gelitten haben, körperliche Schmerzen hatten, haben sie Gott gleich angebetet. Im Gefängnis innen. Zungenstungen hat man sie versorgt. Zingerst hingen mit seinen Kötten hineingelegt. Und als sie anfangen zu worshipen, irgendwann löst sich die Kötten, die Türen gehen auf und alle Gefangenen hören das. Und irgendwie, so stellen wir das vor, sind alle in die Zelle gekommen, von dem Silas, von dem Paulus. Und der Gefängniswärter, wo er gemerkt hat, die Türen sind offen, hat er sich das Leben nehmen wollen. Er gewusst hat, wenn ich meine Gefangenen verliere, dann kostet das mein eigenes Leben. Und der Paulus hat gesagt, hey, komm da rein. Wir sind nicht weggesäckelt. Wir sind immer noch da. Wir preisen und loben Gott. Wir lesen in der Bibel, dass der Gefängniswärter seine ganze Familie sein Leben Jesus anvertraut hat. Aufgrund vom Worship von zwei Männern im Gefängnis, die in tiefster Not die Kraft hatten, Gott anzubeten. Von wo kommt die Kraft? Von wo kommt die Überzeugung? Von wo kommt der Power? Wenn ich kenne ja mein Leben, ich selber auch. Dass es mir nicht gut geht, habe ich wirklich Schwierigkeiten, einfach Gott gleich anzubeten. Und meine Gefühle mal auf die Seite zu schieben und zu sagen, Jesus, jetzt bete ich einfach an. Und ich glaube, das geht einigen von euch auch so. Also auf was ist das Fundament von diesen zwei Männer in diesem Gefängnis in tiefes und höchst, vor allem die tiefes anzubeten. Ich glaube, es geht um Kommunikation. Wenn Andrea und ich miteinander eine tiefe Beziehung haben, dann reden wir miteinander. Wir kommunizieren miteinander. Sie erzählt etwas, ich höre zu. Ich erzähle etwas, sie höre zu. Manchmal streiten wir, das ist ganz normal. Aber es geht um Kommunikation. Und ich glaube, der Silas und der Paulus, ihre Kommunikation zu ihrem Jesus war echt Weltklasse. Sie haben mit Jesus geredet, sie haben mit ihm alles besprochen, aus dem hohlen Bauch raus. Sie haben alles mit ihm angeschaut, sie haben mit ihm geredet. Und ich glaube, es war nicht ein Monolog, es war wirklich ein Dialog. Hast du dich schon mal gefragt, wie geht es eigentlich an Gott? Hast du ihn schon mal im Gebet gefragt, hey, wie geht es eigentlich dir? Wie lebst du die Welt, die so shaky ist im Moment? Wie lebst du es, wenn Menschen sich dir den Rücken abkehren? Wie lebst du eigentlich? Wie geht es dir eigentlich? Das ist ein Dialog, der anfängt zu reden. Wo es nicht darum geht, Jesus, ich habe ein Problem, tu ein Wunder hier, 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 hier und dann Amen und dann gehst du arbeiten. Vielleicht fängst du an, in einem Dialog mit Gott zu reden, in einem Dialog mit Jesus zu reden. Und sagst, hey, mir nimmt Wunder, was du dazu meinst. Und ich glaube, das war das Geheimnis von Paulus und von Silas, dass sie nicht eine kananäische Sprache anfangen zu reden, die sie selber nicht verstanden haben, sondern sie waren auf Augenhöhe. Würde ich mal so sagen. Sie haben Gott vertraut, sie haben mit ihm geredet. Und nicht nur einmal am Morgen, und dann den ganzen Tag nicht mehr, sondern vielleicht kontinuierlich das Gespräch gesucht mit ihm. Beim Busfahren, beim Baby wickeln, beim jemanden mit Schuhen begleiten, bei einem Gespräch, bei der Arbeit. Mir hat mal ein Mann erzählt, der in Bern gearbeitet hat, der aufgrund der Reorganisation den Job verloren hat, hat er mir gesagt, weißt, der Jobverlust ist nicht so schlimm für mich. Was für mich schlimm ist, ich kann meinen Arbeitgeber nicht mehr segnen mit meiner Art. Mit meiner Art. Ich bringe eine Hoffnung, ich bringe einen Glauben, ich bringe eine Liebe in die Firma. Und wenn ich weggehe, weiss ich, im Moment macht das niemand. Und das beschäftigt mich. Und du merkst, der Mann war in einer Liebesbeziehung innen, zu dem Jesus. In einer Kommunikation innen. Und wie oft haben wir schon mal die Stille gesucht, wo sie in den Dialog eintreten. Jesus, was denkst du eigentlich du? Und ich glaube, Vertrauen ist ein Prozess, der das ganze Leben lang andauert. Das hört nicht auf. Manchmal vertrauen wir Jesus mehr, manchmal weniger, manchmal ist es easy, manchmal ist es schwierig. Aber Paulus und Silas haben ihm Vertrauen, haben ihm vertraut in der tiefsten Not von ihrem Leben. Um Mitternacht. Lass uns miteinander aufstehen und den Song singen in der Midnight. Der tiefsten Nacht, wo alles feist ist um dich herum, vertraue ich dir und möchte mit dir, Jesus, einen Weg gehen. Wow. Wir haben also gesagt, wir sind berufen, Gott anzubeten, der erste Punkt. Der zweite Punkt haben wir wunderschön in die Tiefe gesungen, auch in guten und schlechten Tagen, in meinen Mitternächten, dort, wo es wirklich dunkel ist, habe ich ihn sogar, finde ich Kraft in Lob und Preis. Und jetzt geht es darum, der dritte Punkt, die geistliche Dimension zu erkennen, die um uns herum ist. Wir haben ganz am Anfang gelesen, dass Gott eben eine andere Welt auch geschaffen hat, oder es gibt auch eine andere Welt, die wir viel weniger wahrnehmen. Ich sage dann zumal die geistliche Welt, die geistliche Dimension. Und der Bibelvers kennt ihr alle zusammen, Epheser 6, 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Also es findet der Kampf statt. Ob wir es jetzt spüren in der Schweiz oder nicht, in Basel oder in Bern. Aber es gibt die unsichtbare Welt. Und wenn du in Afrika bist, wenn du in Asien bist, wenn du in ärmeren Ländern unterwegs bist, wo sie mit dieser Realität zu kämpfen haben und du dich fragst, gibt es für dich eine unsichtbare Welt? Jeder sagt, hey, und wie? Ich sehe Dämonensnacht, ich sehe das, ich sehe eins. Also, wir tun es ein bisschen als Westeuropäer verdrängen und ja, es gibt es auch schon irgendwo, aber es betrifft mich nicht so. Aber es ist eine Tatsache, weil du musst wissen, zusammengefasst, es gibt immer einen Gegenspieler. Und bei uns im Glauben heisst, der Teufel ist nicht für dich, er ist gegen dich. Wir lesen im Johannes 10,10, der Dieb kommt, ist der Teufel gemeint, um die Schafe, das sind wir, zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Also er ist nicht dazu da, um dir einen tollen Abend zu gönnen oder ein super Leben, sondern er ist da, um dich, wir lesen, jetzt zu stellen, zu schlachten und dir Verderben zu bringen. Also wir haben Gegenspieler, effektiv. Und ich war jetzt ganz bewusst der Teufel an die Wand, gell? Nehmen wir es bitte nicht übel. Aber wir müssen der Realität wieder bewusst werden, ja, stimmt eigentlich. Es stimmt. Mehr Gegenspieler. Und Jesus sagt, aber ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle, also im ganzen Überfluss. Wie macht das der Teufel? Wie tut er Stellen, Rauben, Verderben? Als allererstes, glaube ich, er macht, will ablenken. Das Erste, er will einfach ablenken. Er will deine Zeit, die so kostbar ist, haben wir alle gleich viel davon, dass du deine Zeit verplemperlen. Kennt ihr den Ausdruck in Basel? Verplemperlen? Kennt man das? So einen schönen Ausdruck, gell? Verplemperlen. Verplemperlen heisst, ich tue die Zeit nicht gut nutzen. Natürlich brauche ich zwischen einer Pause, ich rede nicht von dem. Verplemperlen, einfach unnötig Zeit in irgendetwas investieren, wo einfach nichts bringt. Habe ich auch schon bei mir selber festgestellt, ich tue lieber Facebook anschauen, oder in der Summe scrollen, aber anstatt mein Face in das Book reinzutun. Da. Das passiert mir auch, dir ja wahrscheinlich auch. Denkst du, oh, ich soll noch Bibel lesen, oh ja, sollte ich eigentlich, und bete auch noch, aber oh, was macht jetzt der heute, wo ist der gestern gewesen? Und dann fährst du an, schauen, und plötzlich, oh, ich muss auf den Zug, oder ich muss verbösen, ich muss gebügeln. Und das ist nichts, das ist eine Ablenkung. Eindeutige Ablenkung, wo ich denke, da müssen wir einfach ein bisschen darauf achten, dass das nicht allzu fest passiert. Das passiert uns allen. Er will auch uns mit Angst und Sorge erfüllen. Er will uns eine schlimme Welt aufzeigen, die vor uns liegt. Ja, sie ist schlimm. Also, Corona haben wir gehabt, dann ist der Krieg gekommen. Wir stehen vor einer Inflation, einer Rezession. Also in der Schweiz kommt es ja offensichtlich nicht, aber in der ganzen Welt. Energieknappheit, habt ihr schon Kärtchen gekauft und euren Notfallkeller aufgefüllt? Strommangelware, also Blackout, die ganze Umweltthematik. Also wenn man uns den Horizont aufdrückt, merkst du könntest dich verlieren in diesen Themen rein. Und die Themen können dir wirklich Angst machen. Was kommt auf uns zu? Ich habe schon mit Leuten geredet und gesagt, wir haben sicher keine Kinder mehr. Bist du wahnsinnig? Ich stelle doch nicht meine Kinder in so eine kaputte Welt rein. Also Leute fangen schon an, umdenken, denken, oh, hinter dem steckt Angst und steckt Sorge und das ist das, was der Teufel machen möchte. Was ist das Gegengift von Angst und Sorge? Liebe. Liebe ist das Gegengift von all dem. Wir lesen nämlich im 1. Korinther 13, was die Liebe alles ausmacht. Und anstatt Liebe, lese ich mal einfach Jesus. Jesus ist geduldig und freundlich. Er ist nicht neidisch und überheblich, stolz oder anstößig. Jesus ist nicht selbstsüchtig. Er lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihm Böses tut, trägt er es nicht nach. Er freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich an der Wahrheit. Jesus erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Also Liebe oder Jesus, Freunde, das ist unsere Autorität gegenüber dieser Angst, dieser Sorge kommt. Und der Teufel will nichts anderes machen, als die von dieser Autorität, die dazu steht, die Liebe von Gott zu dir, was dich alles bewegt in dir, dass die stark sein kann, dass die kann überwinden kann, dass die Angst auf die Seite schieben kann, weil du weißt, ich bin der Hang von Gott, ich bin ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter. Das Dritte, was er versucht, ist neben Angst und Sorge Freude zu rauben. Und ich sage mir immer wieder, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und manchmal muss ich es ein paar Mal sagen, damit es vom Verstand ins Herz abrutscht. dann laufe ich manchmal so durch die Wohnung durch. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und das muss, braucht es vielleicht ein paar Mal, bis es wirklich runterrutscht. Denn ein Christ ohne Autorität hat keine Freude, hat keine Kraft und ist wirkungslos. Und wir lesen in der Bibel, wenn Salz wirkungslos ist, dann wird es zertreten. Das hat keine Bedeutung mehr. Es salzt nicht mehr. Und darum bist du mega vorsichtig, wenn du merkst, der Teufel macht sich auf, gegen dich zu kämpfen. Sondern unser Problem ist, dass wir es zulassen, dass wir es sogar tolerieren, dass der Teufel uns Angst macht. Und mit der Angstmacherei verlieren wir leider unsere Autorität, Freude und Kraft. Und manchmal muss der Bibelvers 1. Korinther 13 einfach mit Liebe mit Jesus ersetzen. Und dann so einfach für dich reden. Und manchmal ist es nicht nur der Teufel, manchmal sind es auch Menschen, die dich abhalten wollen, Jesus nachzuziehen. Das habe ich schon damals erlebt, wo sie eingezogen sind in Jerusalem. Und ich möchte euch mitnehmen, was die Pharisäer Jesus gesagt haben. Lukas 19, 36. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an der Weg den Ölberg hinabführte, fingen all seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Also die gewürstet ohne Ende, aber ohne Instrument. Einfach sie gesehen, was Jesus gemacht hat. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Und jetzt kommt's. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf. Meister, ruf deine Jünger zur Vernunft. Psst. Wir darf im Worship nicht hängen oben haben. Wir darf beim Worship nicht abknäulen. Wir darf beim Worship nicht tanzen. Das gehört sich nicht. Das macht man nicht. Und dann frage ich oben, wer ist denn man? Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, ist ja interessant, dann würden die Steine schreien. Also wenn wir nicht mehr Jesus anbeten, dann fangen die Steine an, Jesus anzubeten. Die ganze Schöpfung betet ihn an. Und wir sind ja Teil dieser Schöpfung. Also was ist die Lösung? Die Lösung habe ich so 5 Punkte aufgeschrieben. Verbring immer die Zeit mit Jesus. Wenn möglich täglich. Wenn möglich täglich. Fang an wieder mit ihm zu kommunizieren. Fang an nicht nur einen Monolog, sondern einen Dialog zu führen. Zweite, fang an wieder in der Bibel anfangen zu lesen. Weil die Bibel ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann von Angst und Gefühl kann sie die Wahrheit führen. Fang an, in den schwierigsten Zeiten, wie Silas und Paulus, Jesus zu proklamieren. Du bist der Heiler, du bist der, der Wunder tut, du bist der, der vorausgeht, du bist mein Freund, du verlässt mich nie, du bist der Fels, der mein Leben aufbauen hat, und. Das Vierte, umgib dich mit Menschen, die wie du Jesus im Herzen tragen. Umgib dich mit Leuten, die dich ermutigen können. Umgib dich mit Leuten, die für dich beten können. Umgib dich mit Leuten, die den gleichen Glauben wie dich, die, wenn du mal in der Not drin bist, dich hochheben können. Und mit dir können unterwegs sein. Und mit dir können beten. Dien Jesus, indem du Menschen dienst. Das ist etwas vom Allerbesten, was du machen kannst. Sei das jetzt privat oder in der Kirche, am Arbeitsplatz, was auch immer. Das ist ein super Gegengift, dass der Teufel dich nicht umlullen kann. Ich kann dir einen Flop oder einen Top erzählen. Also ich erzähle beides, aber was willst du zuerst hören? Flop oder Top? Flop. Flop. Also, wir haben, Andrea und Dennis, entschieden, vor etwa 14 Tagen, wir holen unseren Hochzeitstag nachholen. Und wir gehen zusammen biken. Aber mit dem Motor sieht da einer dran. Oder wir wären alle zusammen älter. Wir haben eine super Route ausgelesen. Wirklich, ich habe mich so gefreut an den Tag, auf das Biken mit Andrea zusammen. Und dann sind wir dorthin gefahren mit dem Auto. Und im Auto innen haben wir so Krach bekommen zusammen. Kannst du dir nicht vorstellen. Ja, kannst du dir vorstellen, gell? Kennen wir irgendwie. Wir haben es nicht mehr zusammengebracht. Also, wir sind angekommen an diesem Ort und ich habe gesagt, also, das machen wir ganz einfach. Ich brauche Abstand von dir. Ja, ich liebe dich, aber... Eben, siehst du, dann hat sie diese Route genommen, ich habe diese Route genommen. Am Hochzeitstag. Wir waren so verrückt aus dem Aufeinander. Mal sind wir zusammengekommen. Und als wir zurückgekommen, haben wir nochmal Dampf abgeladen, beide miteinander. Es war noch nicht wirklich toll gewesen. Und am Abend sind wir dann zusammengekommen und gesagt, hey, was ist heute passiert? Und wir konnten wieder in die Tonung tun. Aber du musst wissen, das hat mich so verrückt gemacht und verletzt, was sie mir gesagt hat. Und ich habe sie genau gleich verletzt. Genau gleich, was ich gesagt habe. Das war der Flop, den ich erlebe. Top war gestern. Ich bin am Morgen aufgestanden, ins Fitness gegangen. Mit zusammen zu mögeln, mit der Familie. Alles war wunderbar. Meine Tochter macht gerade den Gimmer fertig, hat unsere Maturarbeit noch ausdrucken. Ich sagte, komm, wir gehen ins Office, dann können wir das super machen mit dem ganzen Zeug, das wir brauchen und so weiter und so fort. Und dann bin ich 3 Stunden mit meiner Tochter im Office drin und habe ihre Maturarbeit ausgedruckt. Als Vater, ja, super gemacht. Zur gleichen Zeit kommt einer ins Office, sagt, Klausel, können wir zusammen beten, ich muss mich untersuchen und ich habe Verdacht auf Krebs und ich habe mega Schiss von dieser Untersuchung. Und ich sage, ja, komm, okay, meine Tochter, wir beten für dich. Und wir haben für den gebetet und er hat gesagt, hey, wir sind ganz warm im Körper, ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist, hey. Ich habe die Angst verloren, es ist crazy. Ich denke, wow, cool. Dann gehen wir, hey, die zweite Tochter sagt, Papi, ein Shooting-Match, kommst du mit mir mit? Und ich sage, ja klar, kein Problem, wo musst du denn, wo spielst du denn? Ja, das Aro. Ah, okay, ja gut. Was mache ich? Hocke ins Auto und fahre auf Aro natürlich. Ich bleibe am ganzen Match dabei, sie verlieren 3-1. Mega knickt die Tochter im Auto und dann musst du sie aufbauen. Und er ist so hergebracht. Was ich mit dem will sagen, schau, in unseren Beziehungen, wir haben sogar einen Top-Tag und einen Flop-Tag. Haben wir, alle zusammen. Aber lasst uns dranbleiben an der Beziehung zu Jesus. Lasst uns dranbleiben, ihm zu worshipen, auch wenn wir einen Scheiss-Tag haben. Lasst uns ihm zu worshipen, wenn wir einen guten Tag haben. Lasst uns einfach in dieser Beziehung dranbleiben mit ihm. Und er hat es verdient, er liebt es. Er liebt es, mit dir zusammen zu sein. Er liebt es, mit dir zusammen unterwegs zu sein. Und ich möchte beten, und am Schluss haben wir wirklich, wenn du sagst, ich brauche noch Gebet hier, ist das Gebetsteam, du kannst, wenn die nächsten 3 Songs, die wir zusammen werden singen, kannst du für dich lassen beten, ich will auch dort sein. Wir wollen füreinander beten, wir wollen ermutigen, wir wollen segnen. Nutz die Zeit, dass du mit Leuten kannst zusammen sein kannst, die den gleichen Glauben, die den gleichen Gott haben, die dich unterstützen, die dich lieben, die dich auch segnen. Und das behaltet uns dran an dem Jesus. Stehen wir zusammen auf, und immer einen Entscheid fällen, ja, ich bete ihn an, in meinen Höchsten, in meinen Tiefsten, in allen geistlichen Dimensionen, wo er würdig ist, angebetet zu werden. Danke, Jesus, für das ICF Basel, all die Menschen, die hier dabei sind, auch die online mitschauen. Gießt du noch einmal die Freude aus über unserem Leben? Die Freude, dass wir dich kennen, die Freude, dass wir Beziehung zu dir haben können, die Freude, dass der Vorhang zerrissen ist, und wir eine Beziehung zum Vater im Himmel haben, der sich so sehnt, mit uns zusammen zu sein. Danke, Jesus, dass du auf dieser Erde bist. Und danke, dass du für all das, was wir verbockt haben, und immer noch werden verbocken, gestorben bist. Danke, dass ich zu dir einfach kommen kann, wie ich bin. Als Mann und als Frau. Mit all dem, was ich mitbringe. Du liebst mich bedingungslos. Darum singe.